Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region.
Ein Gespräch voller Höhepunkte. Heute mit Florian Friedrich. Wir sprechen über Sex und Partnerschaft. Hallo Florian. Freut mich sehr, dass du heute da bist. Du bist ja bei uns auf Mein Bezirk Regionaut und du schreibst sehr viel und sehr offen. Wie kam es denn dazu, dass du sagst, du nimmst dich dieser Themen an?
Hallo Sabrina, danke für die Einladung. Ich arbeite schon lang als Sexualpädagoge und beschäftige mich da sehr viel mit der Sexualität, mit der sexuellen Entwicklung von Menschen, mit der psychosexuellen Identität und Entwicklung von Personen. Also das mache ich schon seit 2007.
Ja,
also,
ich habe das
mein halbes Leben.
Ich habe das auch gelesen. Also du bist ja nicht nur Therapeut, sondern Pädagoge. Wo genau ist denn da der Unterschied?
Also als Pädagoge arbeitest du eher mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen.
Was mehr so dann die Aufklärung?
Ich habe hier eine Banane. Aufklärung, direktiver, du mehr beratend, schon auch auf selber Augenhöhe, aber mehr Sachinformation.
Also wie was konkret funktioniert am Körper.
Und auch allgemein, also eher allgemein, was ist Liebe, was ist Sexualität, wie können wir einen guten Zugang zu unseren Gefühlen finden, also immer eher allgemein.
Aber ist das nicht schwierig? Also ich kann mir vorstellen, gerade was ist Liebe, ist so facettenreich und so viel schwieriger wie was ist Sexualität?
Sexualität ist natürlich ganz breit. Bei Liebe würde ich sagen, in Schulklassen steige ich oft damit ein, wie merken wir, dass wir verliebt sind oder dass wir lieben? Wie spüren wir das? Wie fühlt sich das an? In der Sexualität ist natürlich ganz breit. Ja? Mhm. Also da haben wir nicht nur die sexuelle Funktion oder die sexuelle Lust, sondern auch die Gefühle, die Gefühlsebene, die partnerschaftliche Dimension, die gesellschaftliche Dimension. Wie wird uns Sexualität vermittelt? Was wird gesellschaftlich von Männern und von Frauen erwartet? Und Sexualität zu definieren ist schwer.
Das sind wir ja gleich bei der Pornografie. Ja. Ich bin ein bisschen älter wie jetzt die Jugendlichen. Und ich weiß noch damals, da gab es VHS, also falls das jemand nicht weiß, Kassetten, die man einem Videorekorder einlegen musste. Und die wurden damals auch verliehen. Und da war es in der Videothek, es war hinten Vorhang und man hatte da mal gucken können oder so und hat sich das ausleihen können. Heutzutage mit YouPorn und allen anderen, man hat es wirklich breit und zugänglich im Internet. Merkst du das, wenn du mit Jugendlichen arbeitest, dass da irgendwo auch die Hemmschwelle gesunken ist?
Also ich habe 2008 begonnen, in der EZ-Hilfe zu arbeiten, als Sexualpädagoge und auch aufzuklären über Pornografie, Sexualität, Liebe, Körper. Und damals hatte ich schon die Frage, eine meiner ersten Frage von einem Kind mit 12 Jahren war, was ist, wenn ein Mensch mit einem Tier schläft? Und da kann ich darauf rückschließen, die haben in ganz, ganz jungen Jahren ganz belastende Bilder gesehen. Oft sehen die das schon mit 10, 11 Jahren.
Ja.
Wirklich auch gewalttätige, gewaltsame Videos.
Aber glaubst du,
die sehen
das dann im Internet oder im Fernsehen?
Ja, beziehungsweise sie schicken sich es auch in WhatsApp-Gruppen gegenseitig, in den Social Media. Und oft kommen da die Lehrer oder die Eltern gar nicht hinterher. Also das geht so schnell und schon ist es im Chat und jeder hat es gesehen. Also wirklich verstörende Dinge.
Ja.
Auch Dinge, die ich gar nicht sehen möchte. Wo mir das schon reicht, wenn mir jemand davon erzählt. Also
es
ist sehr belastend. Das ist wirklich belastend für Kinder und für Jugendliche.
Aber gibt es dann auch, also es ist einmal dieser negative Aspekt, dass die Jugendlichen die Bilder sehen und dann sagen, dass es Sexualität so funktioniert, dass so hat es zu funktionieren, ich muss das auch so machen. Aber könnte man auch positiv das irgendwie ansehen, dass man sagt, Jugendlichen sind freier im Umgang mit Sexualität? Erlebst du da was in der Art?
Einerseits schon freier, weil ja viel mehr darüber gesprochen wird, über Sexualität und Körper und Partnerschaft. Und gerade wenn Jugendliche aus Familien kommen, die sehr offen sind, bekommen die auch schon ein anderes Weltbild mit. Also positiv, was jetzt andere sexuelle Orientierungen betrifft oder den eigenen Körper. Aber zum Teil auch sehr gestresst. Also beim Sex müssen wir funktionieren, Druck, leisten. Du musst immer Sex haben. Du musst mit deinem Freund, deiner Freundin schlafen. Möglichst oft, möglichst stark. Also sehr viel Leistungsstress in der Gesellschaft.
Ja, aber das ist doch bei
Erwachsenen auch. Bei Erwachsenen auch, genau. Wir lernen es als Kinder und Jugendliche und als Erwachsene leiden wir dann oft in den Partnerschaften darunter, an diesem Druck und an diesem Stress.
Ja, du hast ja auch als Therapeut, Menschen kommen zu dir und klagen quasi ihr Leid, also mit der sexuellen Problematik, was daheim hat. Jetzt dachte ich mir, es ist ja teilweise schon so schwierig, wenn man in einer Beziehung ist, dem Partner zu vermitteln, was man möchte, sexuell gesehen. Und jetzt kommt da ein Pärchen zu dir, zu einer fremden Person, und da müssen die das offenlegen. Wie geht das? Also,
es ist sogar ein Vorteil, dass ich fremd bin, weil oft sprechen ja auch Menschen, die in einer Partnerschaft leben, mit dem besten Freund oder mit der besten Freundin über Sexualität oder mit Außenstehenden, aber nicht mit dem Partner oder mit der Partnerin.
Ja, aber auch nicht immer im Detail. Also ich kann es mal von einer ehemaligen Arbeitskollegin, da hatten wir so ein bisschen ein Vertrauensverhältnis und die konnte das auch nicht wirklich benennen. Ja. Also man hat gemerkt, es ist was in der Sexualität, was zwischen denen steht, aber die hat es nicht geschafft, direkt zu sagen, was genau. Also es ist wie so ein, ja, ein Elefant im Wohnzimmer, der da rumsteht und keiner tut ihm benennen, dass es ein Elefant ist.
Und ich helfe natürlich den Leuten beim Benennen. Also ich frage dann auch die Leute, was ist denn das für ein Gefühl, wenn sie Sex haben und sie merken, das stimmt für mich jetzt gar nicht. Ist es Lust oder ist es Ekel oder auch Angst?
Ja.
Und ich helfe natürlich den Leuten dann auch die Sprache und die Emotionen zu finden.
Aber nährt das nicht auch schwer Konflikte, wenn dir jemand gegenübersetzt, der was sagt, ja, es hat sich eklig für mich angefühlt und der Partner sitzt daneben und denkt sich, was?
Genau, also oft in der Sexualtherapie machen wir dann zwischendurch Einzelgespräche, wo ich mal mit jedem Einzelnen spreche und ihn auch zu seinen sexuellen Fantasien frage und auch zu seinen Wünschen, Dinge, die er sich mit seinem Partner, Partnerin vorstellen kann, welche nicht, das im Einzelgespräch.
Merkst
und
du
am
dann,
Ende der Stunde fragen wir dann.
Passt dann auch? Also ich meine, wenn du jetzt da eine hast, die was sagt, so, ich möchte wirklich hart rangenommen werden und der andere ist eigentlich so ganz zart und sagt, nee, Blümchensex reicht mir, dass du für dich selber denkst, oh, das harmoniert hier gar nicht oder?
Das gibt es schon, vor allem dann, wenn zum Beispiel ein Mensch, der kaum sexuelle Bedürfnisse hat oder fast asexuell ist, also so gut wie gar keine sexuellen Bedürfnisse hat, mit einem Menschen zusammenkommt, der durchschnittliche sexuelle Bedürfnisse hat. Das gibt es schon, ja, und das sind auch wirklich Dinge, wo sich dann Paare überlegen müssen, geht das für uns Langzeit so? Also das gibt es schon immer wieder.
Weil es ist ja auch ein Konflikt, der was dann entstehen kann dadurch.
Und wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang mich auf Sex verzichten müsste, ist es ja auch schwer, ja? In einer Partnerschaft, wenn es mir wichtig ist, Sexualität und dem anderen Menschen nicht, dann ist es natürlich ein riesengroßer Konfliktgrund und auch ein Trennungsgrund. Also da ist nicht alles machbar. Da gibt's
wobei
dann schon
es auch Menschen gibt, die sagen, ja, es passt auf der menschlichen Ebene. Und wenn es für beide okay ist, dann ja, warum nicht?
Da gibt es dann verschiedene Optionen von offener Partnerschaft bis zu lebenslangem Verzicht auf Sex. Also das muss man sich wirklich mit dem jeweiligen Paar ganz, ganz genau anschauen. Was stimmt denn für beide? Was tut der Partnerschaft und der Paardynamik gut? Das ist schon was sehr Komplexes.
Ist da Trennung dann auch mal Gesprächsthema?
Ich spreche es immer an, was passiert, wenn das jetzt so bleibt mit der Sexualität wie ich. Also ich öffne immer den Raum, damit auch über diese Tabus wie Trennung gesprochen werden darf.
Ich finde das
wäre das für
wichtig.
Sie ein Trennungsgrund, damit es auf den Tisch kommt, weil oft schwingt so ganz untergründig mit und brodelt. Wenn da jetzt nicht, das nicht klappt, dann werden wir uns trennen. Und ich bringe es zumindest mal auf den Tisch, damit wir es uns anschauen können und damit es dann können beide oft durchschnaufen. Weil,
ich glaube, es nimmt ja so auch viel entlastend. Druck, wenn man wirklich sagt, komm, packe mal das auf den Tisch, lass uns trennen, also lass uns darüber sprechen, über eine Trennung.
Und ich mache auf die Erfahrung, ganz viele Menschen zwingen sich zum Sex, auch wenn sie jetzt gerade in dem Moment gar keine Lust haben, weil sie Angst haben, wenn ich mich jetzt nicht zum Sex zwinge und nicht Sex habe mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, dann wird eher, dass sie mich eines Tages verlassen oder sich anderweitig umschauen oder unzufrieden sein und sich trennen.
Hast du da manchmal das Gefühl, dass es mehr so die Frauenseite, die was nachgibt?
Beide.
Beide.
Ja, also ich habe auch Männer, die haben beim Sex, die zwingen sich monatelang zum Sex, auch wenn sie keine Lust haben. Und oft, wenn ich das immer wieder mache, dann kommt irgendwann, da kommen irgendwann schon Symptome wie Ekel oder Angst oder Selbsthass. Wenn ich immer wieder gegen meine Gefühle handle und mich zum Sex zwinge, dann tue ich mir eigentlich selber Gewalt an. Und das machen sowohl Männer als auch Frauen.
Aber es ist ja brutal anstrengend, auch da in die Selbstreflexion zu gehen und rauszufinden, okay, warum ekle ich mich? Ist es jetzt mein eigener Körper, weil ich jetzt 20 Kilo zugenommen habe? Ist es der Partner? Sind es Umstände im Job,
beides,
die sich auswirken? Also das ist ja wahnsinnig viel Arbeit dann auch rauszufinden.
Differenziert und komplex, aber natürlich, da kann ich ja helfen als Therapeut. Das ist ja meine Aufgabe da auch. Ganz genau nachzufragen, besteht der Ekel jetzt vor mir selber oder weil ich mich zu Dingen zwinge, auf die ich gar keine Lust habe oder finde ich meinen Partner eigentlich gar nicht attraktiv und habe ihn noch nie attraktiv gefunden, aber liebe ihn dafür, da kann ich natürlich schon helfen. Du hast ja so viel Zeit für einen Menschen. Ja? Du hast ja so viel Zeit als Therapeut. Das ist ja das Schöne.
Ja.
50 Minuten klingt kurz, aber das kann auch sehr, da kommt man auch oft sehr weit in 50 bis 60 Minuten.
Na, ich denke mal halt, man muss ja auch erst mal ankommen und reinkommen in die Thematik. Und 50 Minuten ist nicht so wahnsinnig lang.
Du hast ja oft in der Sexualtherapie mehrere Stunden. Es ist ja nicht nur Sexualberatung, die aus einer Stunde besteht, sondern auf mindestens 5 bis 10 Stunden.
Und die Menschen, die zu dir kommen, die haben dann schon ein konkretes Problem oder müssen die das erst noch rausfinden bei dir?
Manche kommen sehr früh, dann ist da geht's dann relativ leicht, wieder rauszukommen, wenn sich Dinge gerade erst entwickeln oder gerade erst der Druck in der Partnerschaft entsteht. Aber manche Menschen kommen auch erst nach 30 Jahren, nach 40 Jahren, wo die Muster schon so eingefahren sind, dass da schwer noch was möglich ist, beziehungsweise ist dann oft auch schon so viel Kränkung und Druck da, dass manchmal wirklich schon die Trennung ganz stark im Raum steht. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Ja.
Ich wollte noch was sagen zur männlichen und zur weiblichen Sexualität. Mir fällt schon auf, dass Frauen noch immer so sozialisiert werden, dass sie weniger auf die eigenen Bedürfnisse hören. Also nicht nur die sexuellen, sondern generell die eigenen Bedürfnisse stärker zurückstellen. Und ich habe relativ viele Frauen, die wirklich schon Vergewaltigungen oder schwere sexuelle Gewalt erlebt haben, die dann irgendwann schon sagen, stopp, es tut mir weh, aber der Partner macht einfach weiter und sich dann auch nicht trauen.
Ja, ja.
Ja, und das ist wirklich schlimm.
Also, da gibt es halt auch so eine
Dunkelziffer. Also da gibt es schon Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
Ja.
Also fast jede Frau, die ja Sexualtherapie bei mir macht, hatte schon mal erlebt sexuelle Gewalt bis hin zu schwerer Vergewaltigung. Das sind die Männer. Natürlich gibt es auch Männer, die zu mir kommen, schwule Männer, die schon mal vergewaltigt worden sind oder wo der Partner nicht aufgehört hat, was ja dann auch eine Vergewaltigung ist. Aber es ist seltener.
Also gerade auch bei Frauen und sexuelle Gewalt, das fängt ja schon an, wenn dich irgendjemand blöd anquatscht oder ansieht. Und
ich habe noch immer Frauen in der Psychotherapie, die wirklich so sozialisiert worden sind. Eine Frau hat zu dienen und da zu sein und bereit zu stehen. Und die laufen dann wirklich Gefahr, Opfer von sexueller Gewalt zu werden.
Ja.
Und kommen auch oft erst Jahre später drauf, was ich damals in der Partnerschaft erlebt habe. Das war eigentlich eine Vergewaltigung. Oft erst Jahre später.
Mhm. Es ist auch gut, dass sie dann in deinen Händen sind. Also wenn sie das selber dann auch merken.
Ich werde oft sehr demütiger, weil wow, das sind schon Prozesse, wenn Leute zu sich selber finden oder auch einen Zugang zu den eigenen Bedürfnissen entwickeln, und freue ich mich schon, dass ich da einen Teil beitragen darf. Also das ist ein sehr dankbarer Beruf, Sexualtherapeut und Psychotherapeut.
Ja, oder überhaupt, wenn es gibt ja auch Menschen, die sagen, sie hatten noch nie einen Orgasmus. Und ich sage, was, wie kann das sein? Also nicht einmal selber, dass man Hand angelegt hat und die Sexualität erlebt hat, gell? Und das, da kenne ich dann Aussagen von Freunden, so habe ich mich nicht getraut, also so weit zu gehen auch.
Und es wird von klein auf unterdrückt, oft auch nur mit Blicken, sanktioniert, bestraft, abgewertet, wenn Kinder sich selber an den Genitalien anfassen.
Mhm.
Wir müssen da immer vorsichtig sein, dass wir auch nicht zu viel machen als Eltern, als Erwachsene. Aber wenn unsere Kinder sich im geschützten Rahmen daheim an den Genitalien anfassen, das ist ganz was Natürliches, ganz was Normales, gesund für die sexuelle Entwicklung. Wir sollten es nicht aktiv fördern, das wäre missbräuchlich, das hat man in den 60ern gemacht, in den Kommunen, den Kindern das gezeigt, wie es geht. Das ist natürlich wieder ein schwerer Übergriff und sexualisierte Gewalt. Aber wenn Kinder selber draufkommen auf die Selbstbefriedigung, dann why not? Wenn es im geschützten Rahmen ist, daheim, wo es keiner sieht und die Kinder sind sicher, dann zulassen. Aber viele Eltern werten dann noch immer ganz subtil ab. Mhm. Und dann spüren die Kinder, das ist etwas, wofür man sich schämen muss, das ist eklig, das ist grausig.
Ja.
Und da auch wieder ein bisschen stärker bei den Mädchen und bei den Frauen.
Also okay. Ich habe einmal vor Jahren ein Buch gelesen, ich glaube, so eine Art Papa-Roman war das. Und der hat eben auch davon erzählt, wo der 5-Jährige hat eben rausgefunden, wenn er seinen Penis reibt, dass er hart wird. Und das war dann sein neues Hobby und ist wirklich auch beim Eisladen. Papa, guck mal, mein Penis ist steif. Und er ist dann daneben gestanden und wurde von allen Leuten angeguckt. Und das war so nett beschrieben in dem Buch. Weil er hat es dem Kind erlaubt, aber er musste halt dann auch mit der Gesellschaft umgehen und die Blicke aushalten und die Gedanken, was sich die Leute da zusammengereimt haben im Kopf. Aber fürs Kind ist natürlich schön.
Und da können sie den Kindern erklären, daheim, wenn du dich wohlfühlst, alles gut und alles okay, in der Öffentlichkeit nicht, weil es ja auch andere Leute sehen, die fühlen sich gestört oder andere Leute machen ein Foto. Das kann man den Kindern schon direkt erklären, in kindgerechten Worten halt.
Du, ich glaube
auch. Und wichtig, also das ist schon auch wichtig, das ist natürlich schon, wenn Eltern da selber ganz große Schuldgefühle haben bei der Selbstbefriedigung, dann können sie mit ihren Kindern auch nicht offen darüber sprechen. Und dann spüren die Kinder auch, da ist irgendwas bei den Eltern. Kinder spüren ja ganz viel irgendwas, wofür sie sich schämen. Muss ich mich jetzt auch schämen? Und dann ist es auch schwerer, darüber zu sprechen, wenn ich selber als Elternteil mich da schäme oder ganz große Schuld- und Schamgefühle habe.
Aber denkst du, dass es dann mehr wirklich bei der älteren Generation, also ich sage mal so 50 plus, dass die noch mehr damit zu kämpfen haben?
Ich glaube, es wird sehr viel besser. Ich habe immer mehr Menschen, die 50 plus sind oder auch 60 plus sind und ganz offen über Sexualität sprechen und auch in die Sexualtherapie kommen. Aber diese Generation hat natürlich durch die eigenen Eltern noch viel abgekriegt. Also die haben das oft erst sehr spät gelernt, diese Generation 50, 60 plus. Ich mache aber die Erfahrung, es ist gar nicht so sehr Generationenfrage. Es ist natürlich auch eine Kulturfrage. Ich arbeite immer wieder mit afghanischen Männern, die lernen von der Selbstbefriedigung, wie man schwach, krank, blind und stirbt irgendwann.
Echt? Ach.
Oder ich bin auch immer wieder in den Schulen, in Integrationsschulen, wo sehr viele türkische Jugendliche sind aus der dritten Generation, wo gerade die Mädchen oft gar nichts wissen über Sexualität und die Burschen mich fragen mit 17, kann eine Frau beim Analverkehr schwanger werden? Mhm. Also das ist schon auch Kultur, Ethnie, Herkunft, Sozialisation, Migration, Bildungsniveau, das spielt viel zusammen, wie wir mit Sexualität umgehen
und
wie offen wir darüber sprechen können.
Ja, das ist super spannend. Weißt du, es war, glaube ich, letztes Jahr, wo am Hauptbahnhof, glaube ich, war das hier die große Versammlung so zum Thema Pride. Und da waren so viele junge Leute, also mit die Regenbogenflaggen und die sich da öffentlich am Platz abgeknutscht haben. Ich fand das richtig cool. Und dachte mir, das ist stark. Also, weil es waren wirklich junge Leute mit 14, 15 und die gehen schon so offen um mit ihrer Sexualität und haben für sich schon geklärt, ja, ich stehe auf Mädchen, ich stehe auf Jungs.
Und bei Kindern, Jugendlichen, die jetzt wirklich in Österreich geboren worden sind, ohne Migrationshintergrund, sage ich jetzt mal, die tun sich da tatsächlich leichter. Aber man muss sich jetzt mal ein lesbisches Mädchen vorstellen, das in einer Gastarbeiterfamilie lebt. Die wird sich wahrscheinlich wahnsinnig schwer tun, zu ihrer Sexualität zu finden. Also ich hatte neulich auch wieder in der Schulklasse ein 17-jähriges Mädchen, muslimische Herkunft, ich glaube Türkin war sie, die hat gesagt, ich bin so verliebt in meinen Freund und hätte auch gern Sex mit ihm, aber meine Eltern und meine Religion verbieten mir das. Das war eine anonyme Anfrage.
Ja,
und da muss ich schon sagen, Religionsfreiheit ist gut und schön, aber einem Menschen die Gefühle zu verbieten, einzureden, deine Gefühle sind falsch, du musst unterdrücken, das ist immer psychische Gewalt. Und das habe ich dann, das war jetzt eine anonyme Frage, aber das habe ich dann in der Schulklasse auch so gesagt und das vertrete ich. Also sobald eine Ideologie, Religion, Weltanschauung den Zugang zu unseren Bedürfnissen einschränkt, uns einredet, unsere Bedürfnisse, Gefühle sind falsch, jetzt missbräuchlich.
Ja, ich fand, die Aktion hast du bestimmt auch mitbekommen, damals im Pinzgau letztes Jahr, wo der eine Pfarrer an die Kirche Regenbogenflagge gehisst hat. Ich habe das abgefeiert.
Es werden immer mehr Kirchen, die das tun und es gibt zunehmend auch Pfarrer, die schwule und lesbische Paare segnen. Mhm. Also in den letzten Jahren tut sich in der katholischen Kirche auf einmal überraschend total viel.
Ja, und die riskieren viel.
Und früher war es zum Beispiel ein Kündigungsgrund, wenn sich Menschen, die bei der Kirche angestellt waren, verpartnert haben oder geheiratet haben, homosexuelle Menschen. Und heute sagen immer mehr Bischöfe, nein, wir kündigen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht. Also das sind sehr, sehr positive Entwicklungen.
Ja, langsam, aber ja. Zumindest in die Richtung.
In der katholischen Kirche, die evangelische Kirche, ist da schon seit den 90er Jahren viel liberaler. Mhm. Ganz schlimm ist es noch in den Freikirchen.
Echt?
Also in den Freikirchen habe ich schon immer wieder Kinder oder Jugendliche, die aus Freikirchen kommen und das wirklich von klein auf lernen, Selbstbefriedigung ist eine Sünde, Homosexualität, darauf stehen schwere Strafen bis hin zur Hölle, wo ich wirklich manchmal Menschen habe, die religiös ganz schwer traumatisiert sind,
ja,
mit denen ich wirklich
ja
traumatherapeutisch arbeite.
Mit sich selber.
Ja.
Also wenn sie sagen, auf der einen Seite habe ich meinen Glauben, aber ich habe auch die körperlichen Bedürfnisse und jetzt stehe ich nicht nur da und ich begehre den Mann, sondern ich bin selber noch ein Mann unter Umständen. Das sind ja von drei Seiten, wo man in die Zwickmühle dann gerät.
Oder auch so doppelbödige Botschaften, wir akzeptieren dich so, wir haben dich so lieb, Jesus liebt dich, ach, aber wir mögen aber, deine Homosexualität aber, nicht. Es, aber, genau.
Die ja. schließen wir aus, die kenne ich auch, das ist so mein Liebster. Wir sind für alle da, für alle geoffen, bis auf jene.
Und was mir auffällt, ich schreibe auch relativ viel zu Glaube, Kirche, Sexualität und seit ich das mache, kriege ich immer wieder Post von Freikirchen.
Echt?
Auch von Sekten manchmal, ja.
Böse da, wahrscheinlich, oder?
Eher so viel, da kommt eher zwischen den Zeilen durch, wir beten für dich.
Oh, das ist, ja.
Ein bisschen passiv-aggressiv.
Aber also wir auch beten nicht. Für dich.
Naja.
Ja, na, aber du hast ja auch gesagt, du schreibst ganz viel, eben auch bei uns auf meinem Bezirk, eben mit der Selbstbefriedigung in der Partnerschaft, wo ich mir dachte, es ist wirklich, ich finde es cool, ich weiß aber nicht, es ist ja sehr, also du nimmst da kein Blatt vor den Mund. Und ich dachte mir so, okay, jetzt ist das online. Hast du da Reaktionen drauf bekommen? Oder, also mal abgesehen von den Freikirchen, die für dich beten.
Nein, gar keine.
Also, okay.
Interessanterweise gar keine.
Ja.
Ist ja auch okay. Ja. Aber es wird, ich habe gelesen, da wird relativ viel gelesen, dieser Artikel. Also da hat, glaube ich, relativ viele Klicks sogar.
Glaub,
und auch der Artikel
zu
Ekel beim Sex, der hat auch ganz viele.
Ich denke, da fühlen sich auch einige Leser, die sich da wiederfinden und sagen so, Gott sei Dank, endlich sagt es mal einer, ich bin nicht irgendwie abnormal, sondern das ist okay, dass ich das empfinde und mich so fühle.
Ich darf mich innerhalb der Partnerschaft selber befriedigen oder auch natürlich, wenn mein Partner, meine Partnerin nicht da ist, das ist ganz was Normales, Selbstbefriedigung und hilft uns ja auch, unseren Körper gut zu kennen, unsere Lust, unsere Gefühle zu erkunden. Mhm. Es hilft uns zu ergründen, worauf wir stehen, worauf wir abfahren.
Ja.
Also diese gesunde Selbstliebe, der gesunde Egoismus, der ist auch eine gute Basis für eine gute Partnerschaft.
Ja, glaubst du, das muss in der Partnerschaft immer alle zwei Personen betreffen oder ist es schon von Vorteil, wenn es zumindest einer ausübt?
Da muss ich jetzt nachdenken. Es gibt auch Leute, die haben wenig Lust auf Selbstbefriedigung. Warum sollte dann, ich glaube, müssen sowieso nicht. Wenn das Gefühl kommt, wenn es sich schön anspürt, mich selber zu befriedigen und es ist der geeignete Zeitpunkt, der geeignete Ort, dann warum nicht? Dann ist es gut. Innerhalb der Partnerschaft, es kann lustvoll sein, wenn sich Menschen innerhalb der Sexualität zusammen selber befriedigen. Das ist ja eher gängige Sexualpraktik.
Ja, ich glaube.
Aber da mache ich die Erfahrung, dass auch Frauen sich wieder mehr schämen, sich vor ihrem Partner selber zu befriedigen, als Männer.
Du, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es unglaublich viel Druck vom Partner nimmt, wenn du sagst, Schatz, kannst du auf der Couch sitzen bleiben? Ich mach's heute alleine. Weil dann weiß er, okay, ich muss halt nicht ran.
Und was sich für beide richtig anfühlt,
ja,
genau.
Ja. Man, wenn er enttäuscht ist, kann er ja dazukommen. Und man kann schauen, was sich ergibt.
In der Sexualtherapie gilt sowieso immer die, letztlich bin ich immer selber für meine eigene Lust und für meinen eigenen Orgasmus verantwortlich. Wenn ich sage, mein Partner muss mir den Orgasmus machen oder muss mir Lust bereiten, das kann natürlich bis zum gewissen Grad schön sein, ja, aber wenn ich das so fordere mit Zwang, dann ist auf schnell der Wurm drinnen.
Aber es braucht ja auch nicht immer einen Orgasmus. Es kann ja auch so total schön sein.
Genau, das ist auch so ein großes Missverständnis. Sexualität ist viel, viel mehr als ein Orgasmus. Mhm. Meines Erachtens wird er auch überbewertet. Sobald ich den Orgasmus unbedingt haben muss, danach strebe, kriege ich ihn entweder nicht oder viel zu früh oder es kommt Druck rein. Schön ist, wenn Dinge sich entwickeln, entstehen, geschehen und dann kann Sexualität ohne Orgasmus genauso schön sein wie Sexualität mit Orgasmus.
Ja.
Je nach Bedürfnis. Da sind die Bedürfnisse auch sehr unterschiedlich.
Was glaubst denn du, weil ich denke mir, das ist wirklich oft gegoogelt, wie oft ist normal zum Beispiel in der Woche Sex haben? Also ich denke mal, einmal hast du dieses Wort normal, wo du das schon hinterfragen musst, aber ist das dann immer Richtlinie, wie es für dich und deinen Partner stimmig ist?
Ja.
Oder wie gehst du damit um als Therapeut?
Also sowohl als Therapeut ist es leichter, weil da arbeitest du ja wirklich ganz individuell mit den Menschen und mit ihren Bedürfnissen und findest es. Und die Leute spüren ja schon in der Regel recht gut, wie oft sie Sex brauchen. Sie spüren aber auch oft, dass sie Druck ausgesetzt werden innerhalb der Partnerschaft. Aber jugendliche Kinder in Schulklassen, wenn ich Aufklärung mache, fragen mich schon sehr oft, wie oft haben Menschen Sex, wie oft muss man Sex haben? Also auch wieder dieser Leistungsgedanke. Und da arbeite ich dann gerade mit Kindern und Jugendlichen immer sehr stark, auch auf der Gefühlsebene. Wenn ich spüre, mein Körper sagt mir, es ist schön, es ist geil, es ist lustvoll, dann kann es einmal in der Woche schön sein, einmal am Tag oder einmal im Jahr. Das wird mir dann mein Gefühl sagen, aber wichtig ist, dass ich aufs Gefühl höre und nicht auf irgendwelche Durchschnittswerte oder Statistiken,
ja,
und, die oft eh völlig gefälscht sind. Ja, oder wo die Leute auch schwindeln, wenn sie anonym befragt werden, wie oft sie Sex haben.
Ah ja, das ist ja, drei bis viermal in der Woche.
Der Wunsch ist der Vater des Gedankens. Wie oft spüre ich denn, dass es für mich schön ist?
Ja,
das ist
ich
immer
es,
die Frage.
Es kennt auch jeder im jugendlichen Alter, da ist die Lust noch viel größer und auch präsenter. Ja. Oder auch zum Anfang von einer Beziehung, weil es alles noch neu und aufregend ist. Wenn du jetzt Ehepaare da hast, die sich seit 40 Jahren kennen und immer nur sich selber haben als Partner. Es schleicht sich halt mal ein, wo man sagt, so ja, immer dieselben Stellungen nach Schema F.
Oder der Alltag und die Kinder und die Paardynamik und Streits und der Stress im Beruf.
Wie gehst du dann? Also wie kann man da rausfinden oder vielleicht auch ein Stückchen zurück wieder in dieses Aufregende, wo man wirklich sagt, das war jetzt schön?
Also zuerst einmal muss ich natürlich als Therapeut ganz vorurteilsfrei hinschauen, wo sind die Bedürfnisse der Menschen, wo sind die unterschiedlichen Bedürfnisse, wo sind Konflikte innerhalb der Paardynamik, wo spüren vielleicht auch die einzelnen Menschen ihre Bedürfnisse gar nicht und ja, wo hakt es in der Partnerschaft oder auch in der Sexualität? Und ansetzen in der Sexualtherapie tun wir eigentlich schon darum, dass wir den Druck rausnehmen und dass Menschen wieder mehr spüren, was ihre Bedürfnisse sind, das Lernen mitzuteilen, auch lernen, gut mit Kränkungen umzugehen, wenn mal kein Sex stattfindet und auch gut mit Differenzen umzugehen.
Ich glaub,
und auch Nein zu sagen oder Ja zu sagen oder zu sagen, ich wünsche mir, dass du mich heute so anfasst. Das sind natürlich Lernprozesse.
Ja,
die können
auch
schmerzhaft sein.
Das ist, glaube ich, noch leichter, wie wenn der Partner sagt, ich möchte heute nicht mit dir schlafen und das nicht als Kränkung aufzufassen.
Und das über Jahre hinweg zum Beispiel. Wenn ein asexueller Mensch mit einem sexuellen Menschen zusammenkommt, dann kann das ja über Jahre gehen, dieser Prozess, dass Menschen nicht mehr miteinander schlafen. Und da sind natürlich oft große Kränkungen da. Und drum kann es auch schmerzhaft sein, also Sexualtherapie oder Paartherapie. Weil
ich glaube auch,
sich einzugestehen, dass
das immer auch die Frage,
unlösbar
wie teile
ist.
Ich mich mit?
Ja.
Richtig, also weil wenn du jemanden hast, der sagt, du Schatz, ich liebe dich über alles, aber momentan, ich fühle mich nicht lustvoll oder mit dir zu schlafen. Ja. Das kommt anders an, wie wenn der Partner gar nichts sagt und das wirklich Jahre hinweg und du bist quasi so alleingelassen, weil du fängst ja dann auch ganz normal an dir zu zweifeln.
Oder wenn beide das jahrelang nicht ansprechen und sich dann nicht auskennen,
da ist
liebt
der Elefant,
er mich nicht oder steht er nicht oder hat er einfach keine sexuellen Bedürfnisse.
Hat er jemand anderen,
den
er begehrt, weil es kann ja nicht sein. Ich denke auch, also gerade Frauen, glaube ich, versuchen dann bestimmte Methoden auszuprobieren. Mhm. Also hier so ein Abendessen, ein besonderes Kochen, Verführung, Dessous. Und das ist ja schon ein Zeichen, Da versucht einer, das irgendwie zu richten.
Oder ich arbeite oder tue dann so viel und dann entsteht wieder Druck und Stress, sowohl für die Frau dann selbst, als auch für den Mann, der spürt, die Frau macht das jetzt, damit sie mich verführt. Und jetzt muss ich funktionieren und wenn ich nicht mit ihr schlafe, dann ist sie wahnsinnig gekränkt. Dann kommt schnell so ein bisschen der Teufelskreislauf rein.
Ja.
Weil wenn der Druck reinkommt, dann wird es oft unlustvoll.
Mhm.
Oft ist es so, wenn Menschen... Also ich bringe jetzt mal so ein Beispiel, ein Partner hat Lust, der die andere nicht. Gute Kommunikation wäre es, wenn ich sage, du, ich habe heute keine Lust, ich bin müde, aber ich kuschel mal mit dir, schau mal, was passiert. Ja. Vielleicht bleibt es bei mir nur mit
das
Kuscheln, aber
einlassen.
vielleicht reißt mich deine Lust dann auch auf einmal mit oder vielleicht kriege ich auch Lust, ganz ergebnisoffen.
Ja.
Und wenn du Lust kriegst und ich nicht, dann können wir schon irgendwie damit umgehen, du kannst dich dann selber befriedigen oder... Dafür kuschel ich mich dann an dich nachher
lassen,
oder wir können es auch
so,
sein lassen, genau.
Aber irgendwie heute wird das nichts mehr, nee, komm, dann lassen wir es halt.
Das wäre jetzt die gute Haltung oder die gute Kommunikation, die wir als Therapeuten versuchen, den Leuten beizubringen. Gut mit den eigenen Gefühlen umzugehen, mit den eigenen Bedürfnissen. Oft kommen ja Leute zu mir und machen sich Vorwürfe. Also Partner A hat Lust, Partnerin B nicht.
Und wer ist dann der was Vorwürfe hat?
Oft beide. Zum Beispiel sagt der Mann, du, ich hätte gerne Sex mit dir, dann sagt die Frau, mach du schon wieder, du willst ja die ganze Zeit Sex, hey, sei nicht so eine Zicke, was ist los mit dir?
Ja,
dann sagt schaukelt die Frau, also jetzt habe ich erst recht keine Lust mehr und dann schaukelt sich's hoch.
Mhm.
Und wie gesagt, wenn ich selber sage, ich habe heute keine Lust, ich bin gestresst, aber kuscheln wir einfach mal, schauen mal, was passiert, wohin es uns führt, vielleicht bleibt es auch noch beim Kuscheln. Das öffnet natürlich auch wieder den Raum und dann wird es gleich weich und Da kann dann viel passieren oder auch nicht, aber es ist auf alle Fälle gut für die Paardynamik und für die Partnerschaft.
Würdest du das unterstreichen, dass quasi die Sexualität auch quasi eine Sprache ist? Also wie du zum Menschen stehst?
Du meinst Sprache als Kommunikationsmittel, mhm, genau, dass genau. Ich ja Worte brauche? Ja. Das brauchen wir sowieso, ja. Ich muss irgendwie mich immer ausdrücken können, sei es schriftlich, sei es mündlich, sei es verbal, nonverbal. In der Therapie ist natürlich die gesprochene Sprache sehr wichtig, dass wir überhaupt mal die Gefühle benennen. Und wie gesagt, viele Leute haben Sex aus Druck oder auch aus Verlassenheitsangst und verdrängen das oder haben gar kein Wort für diese Verlustangst.
Verlassenheitsangst, du meinst, dass jemand mit dem anderen schläft, weil er Angst hat, der geht sonst, der Partner.
Genau, mhm. Ja. Mhm, aus Sorge, wenn ich jetzt so lang nicht mit meinem Freund, mit meiner Freundin schlafe, dann könnte er mich verlassen.
Wobei das auch dann wieder subjektiv ist, was die Zeit angeht. Also,
die Zeit angeht, genau, und genau. Die Häufigkeit.
Richtig, richtig. Weil es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, es lagen jetzt nur ein paar Tage dazwischen oder 3 Jahre.
Und vielleicht auch, was auch ganz generell wichtig ist für eine gute Sexualität, wir brauchen Zeit. Also gerade, das ist oft schwer in Partnerschaften, wo Kinder da sind, sich wirklich diese Zeit zu nehmen. Wenn wir frisch verliebt sind, dann nehmen wir uns ja ganz viel Zeit für den Partner, die Partnerin. Und wenn wir länger zusammen sind, geht es auf einmal verloren im Alltag. Mhm. Und sich wieder Zeiträume zu schaffen, wo wir kuscheln können, wo wir Nähe haben, wo Sexualität dann entstehen kann oder auch nicht. Und natürlich auch ein eigener Raum, ein Halt, ein Raum, den ich zusperren kann. Und das sind schon so ganz wesentliche Voraussetzungen, ja, für Partnerschaft und Sexualität, das die oft ja verloren gehen im Laufe der Jahre.
Sexualität geht ja auch einher mit immer sowas, wo man sagt, neu und fremd,
ja.
Glaubst du, dass Vertrauen oder wenn man sich wirklich sehr gut kennt, also in- und auswendig, dass so ein bisschen die Sexualität verloren geht?
Ich glaube, es ist ein bisschen wie mit der Kreativität. Wir können ja es gibt ja immer wieder neue Facetten und wir verändern uns ja auch unser ganzes Leben lang. Und dann gibt es Menschen, die stehen, das ist ja auch wieder sehr, sehr subjektiv, es gibt Menschen, die stehen nur auf das Fremde beim Sex und es gibt Menschen, die stehen nur auf Sex mit einem Menschen, den sie lieben, wo Gefühle da sind, mhm, die gerade auf das Vertrauen abfahren. Mittlerweile gibt es da auch das Modewort demisexuell. Ich habe nur Sex mit Menschen, wo ganz viele Liebe und Gefühle da sind.
Modewort. Ich habe jede Menge, also immer wenn ich das liest, denke ich mir so, okay, jetzt ist wieder was dazugekommen. Ich möchte mit dir zum Schluss gern noch, einfach weil wir auch ein bisschen Aufklärung betreiben wollen, und ich nicht denke, dass jeder weiß, für was Buchstaben stehen oder gewisse Begriffe. LGBTQIA+. Könntest du ganz kurz abreißen, für was die Buchstaben stehen und vor allen Dingen auch das Pluszeichen oder was auch als Sternchen hergenommen wird.
Menschen, die lesbisch, bisexuell, schwul, intergeschlechtlich, also zwischen den Geschlechtern sind, das heißt, wenn ich es Kind zum Beispiel mit beiden Geschlechtsorganen oder nicht eindeutig männlich oder weiblich geboren werde. Mhm. Transident, also wenn ich in der Rolle des oder auch im Körper des anderen Geschlechts leben möchte, in der sozialen Rolle und im Körper. Queer heißt eigentlich, war ursprünglich ein negatives Schimpfwort für verdreht, verkehrt. Heute ist es eher positiv für alles, was ein bisschen aus der Rolle fällt. Steht für asexuell.
In sexueller Hinsicht ist queer jetzt, oder?
Oder auch Identität. Ich fühle mich zum Beispiel zwischen den Geschlechtern, sowohl männlich als auch weiblich.
Ja.
Also queer kann viel bedeuten. Das Sternchen steht eigentlich, das bedeutet die Offenheit für alle Menschen, die
alles,
sich da einordnen möchten. Es gibt ja zum Beispiel Menschen, die würden sich nicht als bisexuell bezeichnen, aber sie stehen auf transidente Menschen, also auf Menschen, die ursprünglich.
Ich habe einmal einen Podcast gehört, da hat sie gesagt, so junge Frau, die war mit sich ganz, ganz okay im Reinen, aber sie hat gesagt, bei ihr ist nochmal der Unterschied zwischen Sexualität und Beziehung.
Mhm.
Also sie kann zum Beispiel Sex mit allen möglichen Menschen und Formen haben und das ist okay, aber die Beziehung ist nur eine romantische mit einem Mann.
Ja.
Und da dachte ich mir, das ist harter Tobak, das so früh rauszufinden und auch benennen zu können. Weil, und
dazu zu stehen, gell?
Ja, und auf zwei Ebenen zu denken, zu sagen, also einmal die Identität mit mir im Bett und einmal im offenen Leben, gell, in der Gesellschaft. Wo ich mir dachte, oh.
Ich überlege jetzt gerade, ob ich noch irgendeinen Buchstaben vergessen habe aus der Abkürzung.
Queer.
L steht für Lesbien.
Ja.
Gay, bisexuell,
Das T für Trans?
Genau, Trans. Mhm. Intergeschlechtlich war schon.
Ja, intergeschlechtlich.
Das eben zwischen den Geschlechtern. Biologisch zwischen den Geschlechtern.
Biologisch ja. Ist es gemeint. Und dann gibt es ja auch dieses Queer und es gibt noch Flint.
Flint gibt es.
Flint? Mhm. Oh mein Gott, ich weiß Feminines, nicht mal, wie man es ausspricht.
Lesbians, Intersexuals, Non-Binary, also wenn ich mich zwischen den Geschlechtern fühle. Mhm. T für Trans oder Transident. Das genau, das gibt, es gibt so viele Modeabkürzungen, Modeworte.
Unglaublich, unglaublich.
Ich verwende sie manchmal ein bisschen augenzwinkert, sind natürlich gute Abkürzungen, ja, und sie öffnen den Raum und ja, schaffen vielleicht Bewusstsein so für alles, was dazwischen ist.
Bei Trans, da haben wir ja Transgender, Transident, Transsexuell, Polygender, Genderqueer, Genderfluid, Non-Binary. Also Non-Binary hast du ja schon erklärt, Polygender.
Wenn ich mich sowohl männlich als auch weiblich fühle, das habe ich tatsächlich immer wieder Menschen in der Therapie, die sich einerseits männlich fühlen, aber auch sehr stark weiblich, also zwischen den Geschlechtern.
Ja. Und wo ist denn der Unterschied zwischen Transgender und Transsexuell?
Transsexuell ist eigentlich ein veraltetes Wort. Also Transsexuell war früher auch sehr negativ besetzt, war ein Schimpfwort, wurde lange Zeit im Sinne einer psychischen Erkrankung verwendet, die es ja nicht ist. Also transsexuellen Menschen wurde ganz lange unterstellt, sie seien psychisch gestört und psychisch krank. Darum hat es diesen negativen Beigeschmack. Mhm. Es gibt aber viele Menschen, die sich selber als transsexuell bezeichnen, als Selbstbezeichnung. Darum verwende ich es als eines von vielen Worten.
Okay. Ja. Ja, es ist sehr, sehr spannend. Also wir könnten jetzt noch die ganzen Flaggen durchgehen.
Ja, genau.
Aber ich glaube, dann würden wir irgendwo mal auch einen Rahmen sprengen.
Ich schreibe auch, das habe ich jetzt noch nicht gepostet auf dem Bezirksblatt, aber ich schreibe gerade einen Artikel über politische Korrektheit. Wann ist sie gut? Und also politische Korrektheit ist natürlich, kommt natürlich einerseits aus der christlichen Ethik, aus der Philosophie, aus der Existenzphilosophie und politische Korrektheit finde ich sehr, sehr wichtig. Gefährlich wird es dann, wenn wir neue Zwänge schaffen, wenn wir Leute schimpfen oder auch schneiden, weil sie zum Beispiel nicht gendern oder weil sie die falschen Begriffe verwenden.
Wenn man anderen einen Vorwurf macht für etwas, was er vor 5 Jahren gesagt hat. Also da denke ich mir,
genau. Oder auch wirklich, man kann damit auch neue Zwänge schaffen und autoritär werden. Und politische Korrektheit sollte eigentlich die Menschen befreien und ihnen helfen und Bewusstsein schaffen. Aber wenn wir jetzt Leute repressiv behandeln oder sogar mobben oder schneiden, weil sie die falschen Wörter verwenden oder auch weil sie eine andere Weltsicht haben, dann wird es ja selber zur politischen Gewalt.
Ja,
und darum finde ich diese Wörter sehr, sehr wichtig, aber ich kann nicht voraussetzen, dass die jeder verwendet und man muss die auch nicht verwenden. Mann, Frau muss die nicht verwenden. Also das ist schon auch Selbstbestimmung, ob ich diese Wörter verwende.
Mhm. Ja, wunderbar. Du, jetzt sind wir eh schon am Schluss. Können wir noch irgendwie ein Schlusswort bekommen oder was du den Menschen raten würdest? Hast du irgendwas auf dem Herzen?
Ich glaube, das Wichtigste in Liebe, Sexualität, Partnerschaft, aber auch im Leben ist rauszufinden, wo meine Bedürfnisse sind. Wie spüre ich meine Sexualität? Was für Bedürfnisse spüre ich? Und die auch ganz, ganz ernst zu nehmen. Wenn ich meine Bedürfnisse nicht ernst nehme, dann verfehle ich mich langfristig. Also wenn ich spüre, ich möchte keine Sexualität haben und es dann trotzdem tue, dann tue ich mir ja selber Gewalt an. Es ist ganz wichtig, die eigenen Bedürfnisse rauszufinden und dem eigenen Spüren zu vertrauen.
Also in diesem Sinne genau hinhören und nachspüren.
Genau.
Dankeschön.
Danke.
Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.